willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal in Ausgabe 43 soll es mal wieder ein kleines, aber feines Buch aus dem Verlag Delphinium Prinz gehen. Und zwar um den Comic-Manga-Band Grablicht, Liebeslied an den Tod, der, nachdem er bei dem Verlag Droma Knauer bereits vorher schon einmal erschienen ist, dort noch mit der östlichen Leserichtung nunmehr die Heimat in einen schönen kleinen Verlag gefunden hat und dort wahrscheinlich wirklich gut aufgehoben ist, denn die neue Aufbereitung ist wirklich sehenswert und hat mir Spaß gemacht, sie zu lesen und mir anzugucken. Und eines vorweg, es gibt hier dann auch noch ein Band 2, also nicht lang warten, hier mit Band 1 schon mal einsteigen und ihn gründlich lesen und sich auf Band 2 freuen. Das Ganze, wie gesagt, auch relativ kostengünstig für 7,50 Euro zu haben und mit 186 Seiten auch nicht gerade ein kurzer Lesespaß. Also keine faulen Ausreden, wer schon immer mal ich würde es fast nur als Manga-inspirierten Comic reinlesen wollte und reinschauen wollte, ist mit diesem Band sicherlich bestens bedient. Dieses Buch ist natürlich nicht ganz frei von Auszeichnungen, hat bereits den Max und Moritz Publikumspreis 2012 erhalten. Ihr seht also, hier bekommt ihr auch eine gewisse Qualität, wo es sich doch auf jeden Fall mal lohnen sollte, reinzuschauen. Doch zunächst zur Handlung selbst. Worum geht es in diesem Buch denn nun eigentlich? Es ist eine Handlung, die am Ende des Buchs zumindest gefühlt natürlich darauf angelegt war, noch ein bisschen weiter getrieben zu werden. Wobei diese hier vorliegenden zwei Bände für sich oder in sich geschlossen natürlich lesbar sind. Wir haben hier einen Anfang und ein Ende und es ist halt abgeschlossen. Aber es wird in Band 1 zumindest so viel angedeutet, dass man schon unmittelbar Lust hat, weiterzulesen, weil es gibt Kleinigkeiten, die in dieser Welt erschaffen werden, die ein noch viel breiteres Spektrum vermuten und erahnen lassen. Also da wird das eine oder andere Problem angedeutet und das natürlich in diesem Band nicht unmittelbar gelöst wird. Ganz am Anfang erfahren wir, dass ein 16-jähriges Mädchen auf einem Spielplatz blutüberströmt aufwacht und auch nicht so recht weiß, wo sie denn nun ist. Und auch wenn ein Vampir sich plötzlich ihr nähert und ihr mitteilt, dass sie quasi seine neueste Schöpfung ist, dass er sie wieder zum Leben erweckt hat und sie nunmehr auch eben, ja, ein Vampir ist, versucht sie diesen scheinbaren Fakt immer noch zu verdrängen, denn sie begibt sich dann in diese Illusion, dass dieses ganze rote Zeug auf ihr doch irgendwie nur Ketchup sein kann und dass das überhaupt kein Blut ist. Was auch interessant ist, sie erwacht ohne eine Erinnerung an den unmittelbaren Zeitpunkt, was quasi vor dieser Erweckung passiert ist. Sprich, auch ihr Name ist unbekannt und der Vampir David gibt ihr dann einfach einen Namen, Emily, der seiner Meinung nach und auch meiner Meinung nach wirklich gut auf dieses Mädchen, auf diesen Charakter passt. Komischerweise kommt bei mir immer eine ganz andere Assoziation in den Kopf, wenn ich diesen Namen höre, nämlich die Figur Emily the Strange, die auch ein 13-jähriges Mädchen ist, auch schwarz gekleidet ist, schwarze Strumpfhosen trägt, also auch ein sehr markantes Bild hat, wobei rein visuell meiner Ansicht nach die Emily von Daniela Winkler deutlich attraktiver wirkt und Emily Strange auch nicht unbedingt so diesen Manga-Stil für mich verkörpert, sondern doch eher so dieses konventionelle Comic-Bild widerspiegelt. In diesem Comic begeben sich im Prinzip die beiden Hauptfiguren Emily und Vampir David oder David. Das ist das Interessante in diesem Comic. Gibt es immer mal so eine kleine Sternchen-Andeutung, wie Sachen ausgesprochen werden müssen, beziehungsweise in welche Richtung es geht. Und da steht halt in diesem Comic, dass David eher in die Richtung Französisch ausgesprochen geht. Immer mal sind auch dann im Verlaufe Fremdsprachen eingebaut und immer wieder werden sie übersetzt, was in meinen Augen manchmal vielleicht ein Tick zu viel ist und dann mich eher stört oder aus dieser Handlung herausbringt, denn es sind dann so ganz einfache Sachen, die man fast als bekannt voraussetzen könnte. Aber ist eine persönliche Sache für alle die Sprachen der Sprachen halt nicht mächtig sind beziehungsweise da Probleme haben, ist dies natürlich die Möglichkeit, das perfekt zu übersetzen. Also, in diesem Buch, die beiden Hauptfiguren versuchen zum einen so ein bisschen zueinander zu finden, was sehr interessant ist. Man merkt schon, dass David, Emily, sehr wohlgesonnen gegenübersteht auf der einen Seite. Man könnte fast sagen, so eine gewisse liebeshafte Zuneigung ihr gegenüber empfindet, wobei Emily dann eher doch die kühle, reservierte ist und nicht so richtig weiß, wie sie ihm gegenüber agieren soll und eher so auch so ein distanziertes Sie in den Raum wirft, beziehungsweise ihn mit halt einem förmlichen Namen anspricht. Und da merkt man schon, da fehlt es noch so ein bisschen an der Planung. Obwohl beide Charaktere, und das ist kein Spoiler in keiner Form, irgendwann auch zusammen in einem Sarg aufwachen, wie es sich für richtige Vampire gehört. Aber das hat dann jeder wieder mit viel Witz und Humor gelöst, wie sie dann beschreibt, wie David dann doch eher ja, unbequem geschlafen hat, wie er das ihm das alles nicht so richtig gepasst hat, aber so ganz unangenehm war es ihm dann doch nicht. Also zum einen diese Selbstfindung, er versucht Emily dann nun dazu zu bringen, als Vampir auch tätig zu werden, eben das Leben zu riechen, irgendwo was zu trinken und da ihr das noch so ein bisschen nicht ganz geheuer ist und sie immer noch so ein bisschen versucht da von loszukommen oder zumindest die Realität für sich selbst zu entdecken, sagt ja, ihre Zähne sind ganz stumpf, was wiederum die Handlung vorantreibt, denn jetzt kommt es viele clevere kleine Ideen, die Daniela Winkler hier ausprobiert und an den Tag bringt. Und genau das ist der Reiz dieses Comics. Man geht zu einem Zahnarzt, der natürlich kein gewöhnlicher Zahnarzt ist und keine gewöhnlichen Sprechstunden hat, sondern eher für Vampire da ist. Da passiert dann so einiges. Da werden halt, wie gesagt, auch meiner Ansicht nach Handlungsstränge aufgemacht, die einem Band 2 und vielleicht auch einem Band 3 Handlungsstoff bieten. Aber allein das ist nicht alles. Nein, es gibt noch einen Vampirjäger, wie sollte es anders sein, der David überhaupt nicht gut gesonnen ist. Und wieder, ich kann es gar nicht oft genug sagen, die kreative und spritzige Idee von Daniela Winkler, dieser hat auch einen Sidekick, so möchte man sagen, eine Frau, die ein wenig, ja ich möchte fast sagen, ein bisschen dümmlich daherkommt, denn sie stiehlt ihn ab und zu doch mal ein bisschen die Show, wirkt noch viel stärker als Gothic Lady und erinnert mich so ein bisschen an eine Verkäuferin aus meinem Comicladen, aber davon mal abgesehen, also nicht wegen dem Dümmlichen, sondern einfach wegen dem Äußeren. Aber ich finde es halt wirklich spannend zu sehen, wie Daniela Winkler hier quasi in ihrem Erstlingswerk so viele lustige, kreative Ideen an den Tag bringt und, das kommt ja noch dazu, diesen Comic auch wirklich selbstständig gezeichnet hat. Das ist auch ein ganz eigener Reiz, den dieser Comic bietet, rein vom visuellen, vom künstlerischen Standpunkt her, denn hier merkt man schon, dass zum einen auch so ein bisschen experimentiert wurde, wie ich was darstelle, zum anderen, und da dachte ich am Anfang erst so ein bisschen, na, das wirkt etwas seltsam, es gibt dann irgend so eine Kampfszene, wo dann plötzlich auch der zeichnerische Stil mehr so in das Skizzenhafte übergeht, wo man sich sagt, also wo man sich beim Lesen fragt zunächst, wurde hier nicht genügend Zeit investiert oder hat man hier einfach ein bisschen abgebrochen, aber man merkt schnell, dass das schon so ein bisschen dieses Bild darstellen soll und auch immer wieder so von dem sehr detailgenauen Zeigen der Charaktere, wie sie dargestellt werden, zu eben diesen noch stärker angehauchten, mangahaften, püppchenhaften Darstellungen, wenn dann plötzlich so die Emotion der Charaktere ins Spiel kommt. Ich kann es schlecht beschreiben, man muss es einfach sehen. Es gibt immer wieder so, ich will sagen, sehr realistische Darstellungen von Personen, wie sie miteinander agieren. Und dann passiert irgendwas, eine emotionale Komponente oder ein ganz unerwarteter Eingriff von außen und die Charaktere kriegen ein viel runderes, viel einfacheres Gesicht. Und so wird versucht, halt die Gesichtszüge, die Mimik schnell und klarer zu transportieren. Das finde ich gelungen. Und dann gibt es auch in dem Comic dann auch nochmal so eine Art, ja, ich will es fast sagen, Selbstfindung der Emily und mein persönlicher Favorit in der Art und Weise, wie es dargestellt wird. Denn es wirkt dann doch so wie so ein Linoleumschnitt in der Richtung, finde ich toll gemacht, weil das die Charaktere eher so ein bisschen invers darstellt. Also ein wirkliches Feuerwerk an unterschiedlichen experimentellen oder auch ausgetobten Zeichenstilen der Daniela Winkler, die sich wirklich lohnt, hier zu entdecken. Im Großen und Ganzen ein sehr dunkel gehaltenes Buch im Sinne von viele Schwarzflächen, was zum allgemeinem Setting passt. Wie gesagt, in der Mitte des Buches dann dieser Bruch, wo dann kurzzeitig eben so eine Art inverse Darstellung der Hauptfigur erfolgt. Immer wieder sehr detailverliebt, sehr genau gearbeitet, was es eben bei der Darstellung der Charaktere zu finden gibt und aber auch eben, was manchmal dann bei anderen Comics so Independent-Bereich mäßig ein bisschen zu kurz kommt, wenn hier zum Beispiel ein Motorrad dargestellt wird, dann sieht das wirklich extrem realistisch aus und wirkt einfach glaubhaft und ist nicht nur eben mal eben so dahin gezeichnet. Was für mich interessant ist, grundsätzlich, ich habe so das Gefühl, Band 1 ist auch nur die Ouvertüre. Hier werden so die Basics vorbereitet für alles, was dann noch kommen wird. Aber wie gesagt, es ist halt ein privates Projekt, was quasi nebenher gezeichnet wird, womit die Autorin vermutlich auch bei dem Preis von 7,50 Euro nicht allzu viel verdient. Aber umso mehr ist es halt wirklich faszinierend zu sehen, wie eben so ein Buch hier umgesetzt wird und wie es gezeichnet wird und wie packend und mit wie viel Witz eben hier diese Handlung vorangetrieben wird. Was auch schön zu sehen ist, zum einen sieht man das, wenn man die Homepage der Autorin besucht, werde ich entsprechend, wie gesagt, im Blogbeitrag zu diesem Podcast verlinken. Und auch auf dem Cover, auf zum einen und zum anderen auf den ersten 5 Seiten ist quasi Geschichte farbisch dargestellt. Der Rest, wie schon gesagt, in Schwarz-Weiß gehalten. Der farbische Teil ist wirklich atemberaubend. Ich meine, natürlich würde wahrscheinlich die Produktion eines solchen Comics dann noch einmal um Längen andauern. Zum einen finde ich es manchmal, wie gesagt, für den Stil des Comics wahrscheinlich auch nicht angebracht, diesen vollfarbig zu präsentieren. So sind es halt nur ein paar farbige Seiten, aber die zeigen schon, was hier die Autorin alles drauf hat und wie es aussehen könnte, wenn man halt mit genügend finanziellen Mitteln eben hier wirklich ein tolles farbiges Comic zeichnen würde. Ich finde es zwar, ich habe es schon gesagt, an manchen Stellen etwas zu bunt. Da müsste man vielleicht ein bisschen so in die Richtung Pastell zurückrudern, aber ansonsten so die ersten Momente sehen halt einfach klasse aus und unterstreichen halt wirklich diesen Charme dieses Comicbandes. Gibt es ein bisschen was zu kritisieren? Ja und nein, aber wie gesagt, das kann auch wieder rein persönlich sein. Ich finde manchmal so diese Interaktion zwischen den Charakteren oder beziehungsweise wenn diese sich bewegen, wird häufig dann noch so ein Bewegungsmoment noch einmal in Schriftform dargestellt. Also Dreh und Zuck. Und ich glaube, das ist nicht einmal unbedingt nötig, denn zeichnerisch doch relativ gut schon dargestellt, was in dem Moment passiert, sodass eben diese Texte dann doch eher ein bisschen stören. Die könnte man sich fast erübrigen. Es gibt natürlich, wenn es so, sagen wir mal so, Kampfszenen gibt, dann gehört sowas dann auch schon ein bisschen mit rein, aber dann unterstützt das eher. Aber so Sachen wie Blinzel und Zitter, die dann nochmal grafisch dargestellt werden und im Text, dann ist das mir ein Tick zu viel, dann muss man als Autorin schon dem Leser so viel Vernunft unterstellen, dass er eben genau hinguckt und sieht, aha, da ist nochmal eine ja, leicht wackelige Linie um den Charakter, die zittert nun mal eben und die Augen sind nicht ganz auf und nicht ganz zu, also blinzelt sie vermutlich. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Und zweitens, ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt als Kritik anbringen kann. Mir fehlt noch so ein bisschen, ein klein wenig die rote Linie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es wahrscheinlich wirklich als zweibändiges oder mehrbändiges Werk angelegt, sodass hier natürlich viele Sachen angesprochen werden, bei denen der Leser so ein bisschen im Raum stehen gelassen wird, wo noch nicht ganz klar ist, was hat das nun damit auf sich und warum agieren diese Figuren so, wie sie agieren. Also da muss man einfach noch ein bisschen warten und gucken, wie es weitergeht. Ansonsten wirklich jede einzelne Figur wirklich mit sehr viel Liebe und zum Detail ausgearbeitet und gezeichnet. Und auch das Ende ist dann noch einmal so dieses typische, wenn man einen Film unbedingt wissen will, wie es weitergeht, und man sich einfach nur sagt, wie, Schluss, geht nicht weiter, nee, das kann es jetzt doch irgendwie nicht gewesen sein. Ganz am Ende findet man nochmal so ein kleines Nachwort der Autorin selbst, dort ist dann auch nochmal beschrieben, wie es zu diesem Buch kam, warum es jetzt, wie gesagt, bei Delphinium Prinz nochmal neu aufgelegt worden ist und wem sie so alles dankt und wie viel Arbeit denn wirklich hier drin steckt. Hat sich in meinen Augen wirklich gelohnt, ist wirklich ein tolles kleines Bändchen. Delphinium Prinz, 7,50 Euro. Von der Größe her, ich würde sagen, ein halbes DIN A4, aber immerhin 180 Seiten plus, sodass man hier beim besten Willen nicht meckern kann. Insgesamt hat dieser Comic für mich 7 Punkte verdient. Liegt zum Teil vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht so unbedingt der Manga-Leser bin und ich mir hier manchmal noch ein bisschen mehr zielführende Handlung gewünscht hätte, aber vielleicht ändert sich das nochmal, wenn man dann Band 2 gelesen hat und dann so ein Gesamtbild sich ergibt und guckt, ob denn wirklich so das, was die Autorin hier so an Ideen gepflanzt hat, dann wirklich auch geerntet wird und dann das ganze Buch abgeschlossen wird. Sehr schönes Buch, lohnt sich wirklich. Wie gesagt, für das kleine Geld sollte man den Verlag auch wirklich unterstützen. Und wenn man es selber dann wirklich aus irgendeinem Grund nicht mag, ich glaube, es gibt genügend im bekannten Umkreis, die sich dann über ein entsprechendes Geschenk freuen würden. Und vielleicht gefällt dieser Person dann das wirklich vor Ideen strotzende kleine Comicbändchen hier. Oder Buch. Es ist doch eher ein Buch. Das sollte an dieser Stelle dann auch gewesen sein. Ich verabschiede mich und ihr findet natürlich wie immer weitere Besprechungen auf comicreview.de. Wenn ihr Tipps habt, was denn alles noch so besprochen werden könnte oder was es denn noch alles gibt, was ich überhaupt noch nicht gesehen habe, dann einfach eine E-Mail an tipps@comicreview.de. Ich bin für alles offen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.